Ja, es funktioniert, meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen. Wir sind für das letzte Seminar vor der Weihnachtspause sehr reichlich versammelt. Ich darf Ihnen meine Anerkennung aussprechen, dass also nicht alles dem Fahrdienst oder sonst wem zum Opfer gefallen ist. Freut mich sehr, Sie so zahlreich zu sehen. Insbesondere freue ich mich, dass Herr Kollege Moll zu uns gekommen ist. Wir erleben jetzt einmal einen Historiker. Und wir haben sozusagen als einen Zuhörer, vielleicht auch Beteiligten, Dozenten, Herrn Joachim Lehmann unter uns. Ist es doch richtig, Sie sind noch Dozent geworden, ne? Dann gehören Sie in Catalogus Professorum.
Ja.
Das wissen Sie.
Das weiß er nicht.
Ja, das machen wir alles. Und Sie haben auch noch nicht drin, ne?
Aber ich bin heute hier, das wollen wir doch erstmal positiv.
Ja, sehr positiv. Ja. Der Catalogus ist sowas Schönes. Herr Heidorn ist da mit drin und das ist doch eine gute Art der Selbstdarstellung. Ich habe deswegen auch den Beamer wieder weggeschleppt, weil unser Gast noch nicht drin ist, aber ich bin sicher, er wird irgendwann darin sein. Sie alle wissen, dass wir eine Art Selbstdarstellung zunächst uns anhören und dann darüber diskutieren. Es gibt so ein paar technische Sachen, die sollten wir dann vielleicht nach Weihnachten besprechen. Ich habe jetzt die ersten Mitschriften zur Korrektur verschickt, ohne dass ich alles im Einzelnen korrigiert hätte. Bevor ich Herrn Moll kurz vorstelle, also so wie wir uns kennengelernt haben, die Frage an ihn, erlauben Sie Fotos?
Ja.
Gut, denn also Steffen Bockhahn, der auch heute Protokollant ist, fotografiert freundlicherweise, aber wir müssen dann schon danach fragen, ob es denn genehm ist. Und haben wir einen zweiten Protokollanten?
Susan.
Ah, ja, das ist also Frau Hilde Michael. Und Heiko ist auch noch dabei, Heiko Marski. Also das sind sozusagen heute eine Dreierbande von Protokollanten. Oder sind wir eine Viererbande oder eine Fünferbande, das kriegen wir hin. Herrn Moll kenne ich schon ziemlich lange, aber aus seinen Schriften. Ich denke, das war im deutsch-deutschen Verhältnis so, dass man sich eher aus den Schriften kannte, denn persönlich. Aber die Schriften, also gerade zu den Agrarreformen des 19. Jahrhunderts, sind in meine Vorlesung und in meinem Bewusstsein fest eingegangen. Deswegen war mir Herr Moll kein Fremder, als ich ihn hier in Rostock am Anfang der 90er Jahre traf. Ich kann nicht behaupten, dass wir uns immer sehr eng, nicht wahr, miteinander bewegt hätten, sondern es sind verschiedene Verhältnisse und deswegen bin ich heute umso mehr froh, dass ich den von mir geschätzten Wissenschaftlerkollegen, den ich also schon lange kenne, länger als wir uns persönlich kennen, zu uns habe bitten können, dass er bereit ist, hier darüber zu sprechen. Wir hatten hier so ein paar Fragepunkte aufgelistet, die die Referenten bzw. diejenigen, die zu uns kommen, beantworten mögen, aber nicht müssen. Es geht hier zunächst einmal um das, was die Philosophen vielleicht die gelebten Weltbilder nennen, also wie stellt sich das Leben eines Wissenschaftlers an der Universität Rostock und dann in der Sektion Geschichte dar. Und zunächst einmal haben Sie jetzt das Wort. Ich darf nochmal wieder zwei Dankesbriefe herumgeben. Und bitte um Unterschriften. Und dann werden wir auch wieder eine Rednerliste führen. Christian, Sie fangen uns bitte mal an, helfen Sie sich bei der Unterschrift.
So, ich darf anfangen?
Bitte.
Ja, lieber Herr Krüger, liebe Frau Hartwig, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, für die Einladung zu diesem Seminar, die Möglichkeit, in den Kontext sehr verschiedenartiger, eben individueller Lebensgeschichten, auch meine Biografie einzubringen, möchte ich mich eingangs ganz ausdrücklich bedanken. Zunächst ein paar Daten, die ja sonst vielleicht aus dem Katalogus hervorgingen. Ich bin Jahrgang 1935, habe 1954 Abitur gemacht, habe 1955 bis 60 hier an dieser Fakultät studiert, die Fächer Germanistik, Geschichte im Lehramt, wurde 1963 zum Dr. Phil promoviert. Ich war dann 1965 bis 67 FDJ-Sekretär dieser Universität, hauptamtlich. Ich habe bis 1990 verschiedenartige ehrenamtliche Funktionen innerhalb der SED-Parteiorganisation der Universität Rostock wahrgenommen, bin Mitglied der SED seit 1959 gewesen, Kandidat seit 1957. Ich wurde 1970 berufen zum Hochschuldozenten, zunächst für theoretisch-methodologische Grundlagen der Geschichtswissenschaft an der Universität Rostock. Von 1972 bis 1975 war ich Direktor für internationale Beziehungen der Universität. 1981 wurde ich umberufen zum Hochschuldozenten für das Fachgebiet Geschichte der Neuzeit. 1981 erfolgte meine Promotion B zum Dr. SC Phil. Das war 1991 umgewandelt in den akademischen Grad Dr. Phil Habil. 1983 wurde ich zum außerordentlichen Professor berufen. 1987 zum ordentlichen Professor für deutsche Geschichte der Neuzeit. Von 1989 bis 1990 war ich Direktor der Sektion Geschichte. 1990 wurde ich Mitglied der PDS, heute Linkspartei. Und mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wurde ich abberufen durch den Kultusminister des Landes Ostwald-Wolske. Zunächst ganz kurz ein paar Vorbemerkungen. Ich will im Folgenden versuchen, die aus den hier angeführten Daten erwachsenen groben Umrisse meiner universitären Biografie mit Fleisch und Blut auszufüllen. Vollständigkeit ist dabei natürlich nicht möglich. Vielmehr wird eine Beschränkung auf Schwerpunkte erfolgen müssen, aber dabei soll nichts von dem unter den Tisch fallen, das von Gewicht ist. Und selbstverständlich können Sie Fragen auch zu Problemen stellen, auf die ich in meinem Vortrag nicht eingehen kann. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich Ihre Fragen dann zu beantworten versuchen. Freilich, parallel zur Vorbereitung auf dieses Seminar habe ich das jüngste Buch von Günter Grass gelesen, freilich, Zitat, wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, so der Dichter, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab ablesbar steht, selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonst wie verrätselt. Zur erklärenden Vorbemerkung will ich voranstellen. Zum einen möchte ich Sie darauf einstimmen, dass in meinem Zeitzeugenbericht weder primär noch gar ausschließlich um meine wissenschaftliche Tätigkeit und Entwicklung gehen wird. Da ich immer ein engagierter Homo Politicus war, würde eine solche Fokussierung dem wirklichen Leben des Probanden nicht gerecht werden. Es wird also von Lehre und Forschung wie in erheblichem Maße von Politik, von politischer Überzeugung und politischem Handeln die Rede sein müssen. Und zum anderen will ich vorab feststellen, klarstellen, dass ich für mich, für meine Entwicklung, für mein Tun in der DDR in keiner Weise eine wie immer geartete Zwangslage derart reklamieren kann, mir sei, da ich ja unverschuldet im Osten geboren und beheimatet, eben gar nichts anderes übrig geblieben, als mich hierzulande herrschenden Verhältnissen anzupassen und zumindest den Mitläufer zu geben. Ich möchte sagen, für meine Generation, also Abiturientenjahr 1954, gab es eine Alternative, gab es die Alternative, sich in der Vier-Sektoren-Stadt Berlin in die S-Bahn zu setzen und für 20 Pfennig in den Westen zu fahren. Und viele meiner Mitschüler sind so gefahren, sind so verfahren. Ich habe mich damals anders entschieden und ich möchte meine Position mit einem Brecht-Wort aus dem Jahr 1952 auf den Punkt bringen. Zitat, ich habe meine Meinung nicht, weil ich hier in der DDR bin, sondern ich bin hier, weil ich meine Meinung habe. Soweit Bertolt Brecht. Und dafür gab es für mich damals, 10 Jahre nach dem Ende des Krieges, der uns, unsere Väter nahm, der die Städte, so auch Rostock, in Schutt und Asche legte, dafür gab es für mich damals gute Gründe. Gute Gründe für ein selbstbestimmtes Engagement für das Projekt Sozialismus. Daran sah ich damals zuvörderst und vor allem den radikalen Bruch mit der durch Faschismus und Krieg geprägten jüngsten deutschen Vergangenheit, den ich in der Bonner Bundesrepublik nicht zu erkennen vermochte. Hier also findet sich verkürzt gesagt der Schlüssel dafür, dass ich diesen Weg um 1955-56 eingeschlagen habe. Der Schlüssel wohl auch dafür, dass ich ihn allen Einwänden zum Trotz buchstäblich unbeirrbar bis zum bitteren Ende gegangen bin. Mein Werdegang an der Alma Mater Rostock-Jensis will ich in folgende vier Etappen gliedern, um das ein bisschen zu strukturieren, und das entspricht, denke ich, auch der realen Biografie. Erstens Student, Doktorand, Assistent 1955 bis 1965. Zweitens zweimal Praxis und ein Zwischenspiel 1965 bis 1975. Drittens Lehre und Forschung am Stück 1975 bis 1989. Und schließlich viertens Wende und Ende. Zum ersten. Student, Doktorand, Assistent 55 bis 65. Im Dezember 1955, anderthalb Jahre nach meinem Abitur, wurde ich nach mancherlei Umwegen, zuletzt war ich Gasthörer, schließlich an der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock für das Studienfach Germanistik immatrikuliert. Im Herbst 1956 kam ein zweites Fach hinzu und ich lehrte Geschichte. Das Studium dieser Fächer entsprach meinen Interessen. Als Student habe ich mich sehr bald in der Freien Deutschen Jugend engagiert, so unter anderem als Führersekretär der Philosophischen Fakultät. Nach dem 20. Parteitag der KPdSU, das war also nach der Abrechnung Chruschtschows mit Stalin, entschloss ich mich, in die Sozialistische Einheitspartei einzutreten. Ich wurde 1957, wie schon gesagt, Kandidat, 1959 als Mitglied aufgenommen. 1960 legte ich das Staatsexamen ab. Danach war ich für wenige Monate wissenschaftlicher Assistent am damaligen Historischen Institut und seit dem 1. Oktober 1960 die Jure und seit dem 1. Januar 1961 die Facto war ich dann sogenannter planmäßiger Aspirant. Das heißt, ich war Doktorand. Doktorand in einem Stipendium, das ich für 3 Jahre war. Mein Betreuer, mein Doktorvater war Gerhard Heitz, das Fachgebiet der Agrargeschichte. Diese Aspirantur bedeutete für mich 2,5 Jahre nahezu ungestörter wissenschaftlicher Arbeit. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei der Suche nach relevanten Quellen für das mir ursprünglich gestellte Thema, und das hieß Landraub im Zuge der Agrarreform in Mecklenburg im 19. Jahrhundert, trotz anfänglicher Schwierigkeiten konnte ich meine Dissertation dann Ende November 1963 erfolgreich verteidigen. Die Dissertation zum Thema die kapitalistische Bauernbefreiung im Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg, zum preußischen Weg der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft, ist 1968 als Buch im Hinsdorf Verlag erschienen, war das Resultat der Analyse der überlieferten, umfangreichen und aussagekräftigen archivarischen Quellen der Provenienz dieses Klosteramts. Unter theoretischen Aspekten der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft war die Untersuchung insofern interessant, als die Schlussfolgerung aus der Quellenanalyse zur Überwindung der seinerzeit vorherrschenden schematischen Vorstellungen des von Lenin sogenannten preußischen Weges der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft beitrugen und Bausteine für den Nachweis der realgeschichtlichen Existenz von Varianten des preußischen Weges lieferten. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit in einem damals übrigens nicht im ortsüblichen Tempo, schien die Tür zu einer steilen Karriere für den jungen Agrarhistoriker, ich war damals 28, weit geöffnet. Denn promovierte Nachwuchskräfte waren zu jener Zeit recht rar und Stellen waren damals noch vorhanden. Aber zunächst einmal wurde ich noch vor Abschluss des Promotionsverfahrens am 1. September 1963 als geschäftsführender Assistent des Historischen Instituts eingesetzt. Das war damals übrigens fast ein Fulltime-Job, aber das war nach der Zeit ungestörter Forschungsarbeit nur recht und billig. Zum zweiten Abschnitt. Zweimal Praxis und ein Zwischenspiel habe ich das überschrieben. Meine wissenschaftliche Laufbahn wurde dann aber, für mich übrigens völlig unerwartet, auf eine ganz andere Weise abrupt unterbrochen. Ein Parteiauftrag führte mich 1965 für 2 Jahre an die Spitze der FDJ-Organisation dieser Universität. Dieser Auftrag war einerseits akuten Problemen in der FDJ-Hochschulgruppenleitung geschuldet, andererseits entsprach er einem zunehmend praktizierten Prinzip der sozialistischen Kaderpolitik an der Universität, das darin bestand, dass Nachwuchswissenschaften, übrigens aller Fachgebiete, Nachwuchswissenschaftler, die für eine Hochschullehrerlaufbahn vorgesehen waren, auf dem Wege dahin Erfahrungen in der gesellschaftlichen Praxis der DDR sammeln sollten. Für einen jungen Schiffstechniker beispielsweise konnte ein solcher Praxiseinsatz in einer Werft erfolgen. Für einen Historiker kamen in der Regel gesellschaftliche Organisationen in Frage. Zwei andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Sektion Geschichte, einer sitzt hier, absolvierten ihren Einsatz später in der Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift der Universität. Das war übrigens aus meiner Sicht eine vergleichsweise komfortable Variante. So viel in Kürze zu diesem Aspekt der Frage nach Karrieremustern. Die Tätigkeit als FJ-Sekretär der Universität, die ich mit großer Einsatzbereitschaft in Angriff nahm, sollte sich mit Abstand als die schwierigste Aufgabe erweisen, die ich in meinem DDR-Leben jemals zu lösen hatte. Denn dieser Sekretär stand permanent zwischen Baum und Borke, sprich zwischen den Zielvorgaben der übergeordneten Leitung einerseits und den Vorstellungen der Mitglieder der sogenannten FDJ-Studenten andererseits. Und so kam es dann schließlich im Sommer 1966 im Sekretariat des FDJ-Zentralrats in Berlin zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung, vor allem mit dem damaligen ersten Sekretär des Zentralrats, der FDJ Horst Schumann. Diese Auseinandersetzung endete mit meinem gesundheitlichen Zusammenbruch, denn es war mir ja bitter ernst mit der Gewinnung der Studenten für sozialistische oder vermeintlich sozialistische Positionen. Aus heutiger Sicht kann ich weder mir noch Ihnen erklären, warum ich aus jener Kontroverse des Jahres 1966, in der schlechthin grundlegende Differenzen mit der Verbandsführung zutage traten, keine grundsätzlichen Schlussfolgerungen gezogen habe. Nach meiner Rückkehr an das Historische Institut im Herbst 1967 war meine Perspektive zunächst recht unklar. Und so wurde mir 1968 unter anderem vorgeschlagen, am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED in Berlin einen Jahreslehrgang zur Vorbereitung auf eine Professur auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus zu absolvieren. Diesen Vorschlag lehnte ich ebenso ab wie das Angebot, Sekretär des Rektors und Protokollchef der Universität für das damals bevorstehende Universitätsjubiläum im Jahr 1969 zu werden. Und schließlich wurde dann mit meinem Einverständnis festgelegt, dass ich ein eigenständiges Lehrgebiet in Gestalt der Einführung der Studien der Geschichte und mithin das Fachgebiet theoretisch-methodologische Grundlagen der Geschichtswissenschaft übernehmen solle. Dieser Aufgabe habe ich mich denn auch mit großer Energie, aber, um es offen zu sagen, ohne rechte Begeisterung zugewandt. Vielleicht liegt darin, in der mangelnden Passion für das mir übertragene Fachgebiet, vielleicht liegt hierin der Grund dafür, dass ich 1971 dem Drängen der Universitätsleitung nachgab, abermals in die Praxis zu gehen, diesmal in das Direktorat für internationale Beziehungen. Die vielseitige, interessante und stressige Tätigkeit auf dem Gebiet der internationalen Hochschulbeziehungen hat mich voll ausgefüllt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mit meiner Arbeit konkrete Beiträge zur realen internationalen Solidarität leisten konnte. Ich nenne hier nur Stichpunkte, Stichworte wie Vietnam oder Basra, unsere Partneruniversität im Irak. Die internationale Solidarität überhaupt, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ist für mich niemals eine von oben verordnete Angelegenheit gewesen, geschweige denn eine hohle Phrase. Solidarität mit anderen Völkern, zumal den Völkern der Dritten Welt, war und ist für mich ein unverzichtbarer, ein grundlegender Bestandteil meiner Wertevorstellung. Aber zurück zu meiner beruflichen Entwicklung. Obwohl die Arbeit im Direktorat für internationale Beziehungen...
Ach, ich bitte um Entschuldigung, also ich habe mich verlaufen, ich bin das erste Mal hier, bitte ich um Entschuldigung für die Schwierigkeiten. Ja. Ich wollte nur teilnehmen, ja. Hier. Ja, ich habe eine Einladung, nicht, oder? Sind das die Zeitzeugen?
Ja.
Dann bin ich richtig hier.
Ich denke, dass wir dann im Termin eine Schwierigkeit haben. Sie sind willkommen. Wir besorgen Ihnen einen Stuhl.
Ich will nicht stören, also ich habe Ihnen auch geschrieben, dass ich in Zukunft teilnehmen wollen, hat mir das jetzt bloß Hermannstraße 34b,
ist ja, genau, das ist
13, 15 bis 14 Uhr,
ja.
15, ja. Und heute ja Termin,
ja.
Ist jemand dran.
Ja,
ja.
Kollege Moll.
Ja, Moll, richtig, ja.
Herr Moll, die Frage an Sie, lassen Sie den Besucher zu?
Selbstverständlich.
Darf ich, ja.
Dann dürfen
ich bitte Sie um Entschuldigung.
Gerne. Dann holen wir einen Stuhl für Sie, Sie bleiben gleich hier vorne, dann geht das schon in Ordnung. Für diese kreative Unterbrechung bitte ich um Nachsicht.
Ich bleib da in der Ecke.
Ja, das ist hier am allerbequemsten.
Ja, danke schön.
Jetzt?
Ja, danke schön.
Herr Moll, Sie wurden unterbrochen.
Also, ich wollte zurück zu meiner beruflichen Entwicklung und wollte sagen, obwohl die Arbeit in diesem Direktorat mich, wie gesagt, ganz und gar ausfüllte, dazu gehörte übrigens auch die Verantwortung für die spezifischen Belange der ausländischen Studierenden der Universität, entschied ich mich nach 4 Jahren dafür, noch einmal den Versuch zu machen, in der Wissenschaft festen Fuß zu fassen. Und damit bin ich beim 3. Abschnitt, Lehre und Forschung am Stück, 1975 bis 1989. So startete ich dann anno 1975 mit 40 Jahren in eine rückblickend betrachtete Etappe langfristiger, zusammenhängender, systematischer Arbeit in Lehre und Forschung, die jedoch durch mannigfache Verpflichtungen im Rahmen der sogenannten gesellschaftlichen Arbeit beeinträchtigt worden ist. Insbesondere durch die Tätigkeit als Parteisekretär der Sektion Geschichte in den Jahren 1980 bis 1985. In der Lehre war ich zunächst weiterhin für die Einführung der Stunde Geschichte verantwortlich. Die Vorlesung übrigens hatte ich auch in den Jahren zuvor weiterhin gehalten. Und im Jahr 1979 konnte ich dann im Zusammenhang mit dem Weggang des Kollegen Konrad Kahnes mit der Übernahme eines neuen Lehrgebiets Deutsche Geschichte Neuzeit beginnen. 1981 erfolgte meine Umberufung zum Dozenten für das Fachgebiet Geschichte der Neuzeit. Bis zu meinem Ausscheiden aus der Universität habe ich auf diesem Gebiet, möchte sagen, mit Hingabe gelehrt. Und ich möchte überhaupt sagen, dass diese Lehrtätigkeit, die Arbeit mit den Studierenden, mein Lebenselixier war. In all diesen Jahren habe ich mich vor allem als Lehrer verstanden. Und diese Tätigkeit füllte mich nun voll aus. Das war einer der Gründe dafür, dass ich 1980, als mir wieder einmal vorgeschlagen wurde, etwas anderes zu machen, nämlich Parteisekretär der Universität Rostock zu werden, dass ich damals sofort und unwiderruflich Nein gesagt habe. Parallel zu meiner Lehrtätigkeit konzentrierte ich mich nach der Rückkehr in die Sektion auf die von mir seinerzeit abgebrochene Erforschung von Problemen der kapitalistischen Agrarreform des 19. Jahrhunderts. 1981 konnte ich meine damals Dissertation B genannte Habilitationsschrift Preußischer Weg und bürgerliche Umwälzung in Deutschland verteidigen. Das war für mich der Kulminationspunkt meiner Forschungstätigkeit. Gegenstand dieser Untersuchung, die 1988 in erweiterter Fassung als Buch erschienen ist, war nicht Agrargeschichte im engeren Sinn. Mein Anliegen war vielmehr die Bestimmung der Rolle der kapitalistischen Agrarrevolution preußischen Typs im Kontext dessen, was marxistische Historiker der DDR und Walter Schmidt, denen ich mich zugehörig fühle, was diese Historiker als Prozess der bürgerlichen Umwälzung begriffen und begreifen. Das Fazit meiner Analyse lässt sich verkürzt wie folgt resümieren. Summa summarum war die preußische Lösung der Agrarfrage gleichermaßen eine unabdingbare Voraussetzung, ein notwendiges Element und ein wesentliches Resultat der gesamtgesellschaftlichen Umwälzung, wie sie in Deutschland im 19. Jahrhundert in der Epoche der Bourgeoisie verwirklicht worden ist. Soweit zur bürgerlichen Umwälzung. Eine Umwälzung ganz anderer Art sollte mich, wie viele meiner Genossen in der Sektion Geschichte, seit Mitte der 80er Jahre bewegen. Die von meinem damaligen Idol Michail Gorbatschow verfochtene Perestroika in der Sowjetunion, eine Umgestaltung, die nach Überzeugung vieler von uns grundsätzlich auch in der DDR zwingend notwendig war. Diese Überzeugung habe ich auf allen Ebenen offen und offensiv vertreten, mehrmals auch in Parteiveranstaltungen, in Beratungen mit dem für die Universität zuständigen Sekretär der SED-Bezirksleitung. Die Kontroverse um Pro und Contra Perestroika und Glasnost Übrigens fand seinerzeit, um das hier wenigstens andeutungsweise zu konkretisieren, auch in der Sektion Geschichte und hier nicht zuletzt bei den Studenten, fand ihren spezifischen Nährboden und ihre symptomatische Zuspitzung im Verbot der Auslieferung des sowjetischen Magazins Sputnik in der DDR. Zweifellos handelte es sich dabei um eine Art, ich würde sagen, Stellvertreterkrieg, denn in der Sache ging es eben um viel, viel mehr als um den Bezug einer Monatszeitschrift. Unsere Oberen aber waren bis zuletzt taub gegenüber allen Gedanken und Vorschlägen, die auf eine Neuerung des Sozialismus in der DDR zielten. Damit komme ich zum vierten Abschnitt, Wende und Ende 1989 bis 1991. Zum 1. März 1989 bin ich vom Rektor auf Vorschlag des Rates der Sektion Geschichte und nach Zustimmung durch den Minister für Hochschulwesen der DDR als Direktor der Sektion Geschichte eingesetzt worden. Bei der Besetzung dieser Funktion hatte sich auch an unserer Sektion das Rotationsprinzip eingebürgert. Die Amtsperiode des jeweiligen Sektionsdirektors dauerte in der Regel 4 oder 5 Jahre und in der Regel drängte sich keiner der Professoren nach diesem Amt, das mit immensem administrativen Aufwand verbunden war und Lorbeeren waren hier nicht zu ernten. Ich hatte in dem der Nominierung vorausgegangenen sogenannten Kadergespräch beim Rektor mit Erfolg darauf bestanden, dass nicht für 4 Jahre in die Pflicht genommen zu werden. Und niemand dürfte damals geahnt haben, dass meine Amtsperiode kaum länger als ein Jahr währen würde. In der zweiten Hälfte des Jahres 1989 spitzte sich die Situation in der DDR, wie wir heute nun alle wissen, dramatisch zu. Mir aber wurde die Dimension, ich möchte mal sagen, die historische Dimension dieser Krise erst sehr spät voll bewusst. Und der sich gegen Ende des Jahres 1989 abzeichnende Zusammenbruch des Staates DDR und nicht zuletzt die in diesem Zusammenhang zutage tretenden Legitimationskrise der DDR-Geschichtswissenschaft zwang nicht nur das Individuum Georg Moll, das eigene Denken und Handeln von Grund auf in Frage zu stellen. Als Direktor der Sektion Geschichte stand ich darüber hinaus in der Verantwortung, die gemeinsame Aufarbeitung der Rolle der Sektion in der Vergangenheit und eine Positionsbestimmung ihrer Wissenschaftler zu den drängenden Fragen jener Zeit quasi federführend in die Wege zu leiten. Diese Selbstverständigung war gleichermaßen notwendig wie schwierig, schmerzhaft und langwierig. Der Prozess kritischer Selbstbefragung fand seinen Niederschlag in 2 Texten, in denen die Erkenntnisfortschritte der Beteiligten sichtbar wurden. Am 15. November 1989 veröffentlichte die Ostsee-Zeitung eine Wortmeldung der Rostocker Historiker unter dem programmatischen Titel »Geschichtswissenschaft darf nicht länger Markt der Politik sein«. Eine für jenen Zeitpunkt durchaus bemerkenswerte Einsicht und Verlautbarung. 4 Monate später, am 12. März 1990, konnten wir in Gestalt eines umfassenderen Papiers, 12 Seiten Manuskript, weiterführende Positionen der Geschichts- und Altertumswissenschaftler der Sektion Geschichte der WMP und des Rostock vorlegen. Vergleiche dazu auch die diesbezüglichen Interviews des damaligen Sektionsdirektors Georg Moll in der Rostocker Tageszeitung NNN vom 11. April 1990 und in der Rostocker Universitätszeitung vom 17. April 1990. Ich will Ihnen sagen, eine Kurzfassung, ein Verschnitt dieser beiden Dokumente kann und will ich hier nicht geben. Damit würde man der komplizierten Materie bestimmt nicht gerecht werden. Nach der Verabschiedung des Positionspapiers konzentrierte ich mich auf die Schaffung einer demokratisch legitimierten neuen Leitung der Sektion Geschichte. Am 26. März 1990 unterbreitete ich in einer Dienstbesprechung den Vorschlag, am 21. Mai 1990 durch alle Mitarbeiter sowie den gesamten Studentenrat der Sektion einen Direktor wählen zu lassen, der dann am 1. Juli 1990 sein Amt antreten sollte. In diesem Zusammenhang vertrat ich die Auffassung, eine neue Wissenschafts- und Hochschulpolitik brauche an der Spitze neue Leute. Und bin deshalb der mir am 2. April 1990 unterbreiteten Bitte der Sprecher, der Forschungsstudenten, der Aspiranten und Assistenten, bei dieser Wahl zu kandidieren, nicht nachgekommen. Nach ausgiebigen Diskussionen in sämtlichen Gremien der Sektion wurde schließlich am 21. Mai 1990 in einer demokratischen Entscheidung, einer Urwahl, nicht nur der Sektionsdirektor und seine beiden Stellvertreter, sondern auch ein neuer Sektionsrat und, das war neu, dessen Vorsitzender, Sprecher, ein Assistent gewählt. Wenige Tage später, am 29. Mai 1990, wurde von den Delegierten eines außerordentlichen Konzils der Mathematiker Gerhard Mees mit großer Mehrheit zum ersten Rektor der Universität nach der politischen Wende gewählt. Und der neue Rektor wollte damals, um wie er sagt, ein Zeichen zu setzen, als Prorektor nach Möglichkeit einen der alten Gesellschaftswissenschaftler an seiner Seite haben. Und einer von insgesamt 14 potenziellen Kandidaten, die er hierfür zu gewinnen suchte, war der Historiker Georg Moll. Dieser Vorschlag, den der Rektor mir am 1. Juni 1990 in einem längeren Gespräch unterbreitete, leitete ein für mich, möchte sagen, denkwürdiges Kapitel meiner Wendebiografie ein. In dem Gespräch vom 1. Juni habe ich Posamés erklärt, dass ich seinen für mich sehr ehrenvollen Vorschlag nicht annehmen könne. Zum einen, weil ich in der eigenen Sektion den Standpunkt eingenommen hatte, dass die alten Kader, die also die Verantwortung für die Vergangenheit tragen, an der Spitze, wohlgemerkt an der Spitze, durch neue Kräfte ersetzt werden sollten. Zum anderen, weil ich die als Voraussetzung für eine solche Kandidatur geforderte Erklärung, nicht für das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen zu sein, nicht unterschreiben könne. Der Rektor versuchte dennoch, mich umzustimmen. Einen zweiten ergebnislosen Versuch unternahm er telefonisch am 5. Juni. Und als Posamés mich schließlich am Vorabend der Prorektorenwahl, die am 7. Juni 1990 erfolgen sollte und dann auch erfolgte, nochmals anrief, um mir zu sagen, dass sein Vorhaben, ein Zeichen zu setzen, daran scheitere, dass sich alle angesprochenen Kandidaten verweigerten, habe ich mich dann verpflichtet gefühlt, mich trotz aller damit verbundenen Probleme dieser Herausforderung zu stellen. Und so trat ich dann auf der dritten Beratung des Auswärtigen Konzils am 7. Juni, so traten dann am 7. Juni 1990 zwei Kandidaten für das Amt des Prorektors an. Der Theologe Ernst Rüdiger Kieso und der Historiker Georg Moll, die sich also beide vorstellen mussten und sich beide dem Konzil Rede und Antwort stehen mussten. Für den Theologen war das so schwierig nicht. Für den Genossen Historiker schon. Zunächst habe ich im Anschluss an die Vorstellung Befragung oder Kieso, zunächst habe ich meinen in der DDR zurückgelegten Weg, meine politischen Ansichten, meine Einsichten und schließlich meine politischen und hochschulischen Vorstellungen für die Gegenwart und die Zukunft relativ ausführlich darlegen können. Die sich anschließende Befragung wandte sich dann erwartungsgemäß sogleich der Frage nach einer etwaigen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR zu. Übrigens die Vorstellung wie die Befragung wurden per Tonband mitgeschnitten und ich hoffe sehr, dass das Protokoll überliefert ist. Ich will es hier und heute etwas kürzer machen als auf dem Konzil, wo ich in dieser Sache eine längere Stellungnahme abgegeben habe. Also die geforderte eidesstattliche Erklärung habe ich seinerzeit verweigert. Die Offenlegung einer inoffiziellen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit, übrigens in Übereinstimmung mit der damaligen DDR-Rechtslage, prinzipiell abgelehnt und diesen Standpunkt ausführlich begründet. Ich habe mich, das möchte ich betonen, in diesem Zusammenhang eindeutig für die konsequente Ahndung aller strafrechtlich relevanten Vergehen ausgesprochen, aber ich habe auch nachdrücklich gegen die Gefahr einer neuen Inquisition Stellung bezogen. Betont habe ich dabei, und das wiederhole ich heute deutlich, dass ich immer und überall mit einer Zunge gesprochen habe, im persönlichen Gespräch, im privaten Kreis, in der Öffentlichkeit, gegenüber allen Instanzen und übergeordneten Leitungen. An meine Stellungnahme im Konzil schloss sich eine anhaltende, kontroverse Diskussion an, die in der Frage gipfelte, ob meine Kandidatur, und zwar auch angesichts eines diesbezüglich ganz eindeutigen Konzilsbeschlusses, überhaupt zulässig oder ob mein Name nicht vielmehr von der Kandidatenliste zu streichen sei. Das Konzil entschied sich schließlich, nach langer Diskussion, mehrheitlich gegen eine Streichung, auf das sozusagen jeder Delegierte seine ganz persönliche demokratische Entscheidung für oder gegen den einen oder anderen Kandidaten treffen könne. Soweit meine Darstellung des Geschehens, und die Rostocker Universitätszeitung veröffentlichte am 22. Juni 1990 einen Bericht über das Konzil aus der Feder eines Theologen, in dem es unter anderem heißt, ich möchte zitieren: Die Konzilsitzung selbst war dann ein schwierigeres Unterfangen als zunächst erwartet. Bei der Vorstellung der Kandidaten gab es erhebliche Diskussionen um die Person von Professor Moll. Der Rektor hatte seine Kandidatur als Zeichen gewertet. Die Gesellschaftswissenschaften sollten nicht ausgegrenzt werden, trotz der zum Teil problematischen Rolle, die ihre Vertreter in den zurückliegenden Jahren gespielt haben. Professor Moll erlegt sich selbst schonungslose Offenheit auf und er vertrat seinen Standpunkt nicht ohne Überzeugungskraft. Unruhig wurde es im Saal, als die Sprache auf die Verbindung zwischen dem Direktorat für internationale Beziehungen, in Klammer Professor Moll war bis 1975 Direktor, und ehemaligem MFS kam. Professor Moll bestätigte, dass Akten laufend von Mitarbeitern dieser Institution mitgelesen worden seien, er darin aber keinen Verstoß gegen geltendes Recht gesehen habe. Seine in diesem Zusammenhang geäußerte Weigerung, die Ehrenerklärung betreffs Kontakten zum MFS zu unterzeichnen, löste eine heftige Debatte um seine Kandidatur aus. Schließlich wurde die Entscheidung für oder gegen ihn im Interesse der Demokratie, dem eigentlichen Wahlakt, überlassen. Sehr viel unspektakulärer verlief die Vorstellung von Professor Kieso. Er betonte vor allem sein Engagement für den sozialen Aspekt der bevorstehenden Universitätsreform und sah eine wichtige Rolle des Prorektors darin, hier Ansprechpartner zu sein. Wer nun allerdings gedacht hatte, der Wahlakt sei eine mehr formale Angelegenheit, sah sich getäuscht. Das Ergebnis entsprach der allgemeinen Erwartung. Der neue Prorektor heißt Professor Kieso, in Klammern 108 Stimmen. Aber Professor Moll erhielt doch 86 Stimmen, die man vielleicht als Zeichen dafür werten darf, dass sein Mut, sich der zu erwartenden scharfen Debatte zu stellen, honoriert wurde. Ein Jahr später traf ich dann die Entscheidung, die sich für mich aus dem Gang der Entwicklung, insbesondere seit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und meine Position dazu, zwingend ergab. Am 26. Juni 1991 schrieb ich dem Rektor: Ich habe mich über Jahrzehnte aus Überzeugung aktiv und engagiert für das Gesellschaftssystem der DDR, das ich für sozialistisch hielt und an dessen Erneuerungsfähigkeit ich bis Ende 1989 glaubte, eingesetzt. Deshalb werde ich keinen Antrag auf Überleitung gemäß Hochschulerneuerungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellen, sondern in Übereinstimmung mit dem Appell des Akademischen Senats von der nunmehr auch für meine Altersgruppe gegebenen Möglichkeit, in den Vorruhestand zu gehen, Gebrauch machen. Als Zeitpunkt für mein Ausscheiden schlug ich den 31. Dezember 1991 vor. Am 19. Dezember 1991, das ist also fast auf den Tag genau vor 15 Jahren, habe ich dann meine letzte Vorlesung an dieser Universität gehalten, über Otto von Bismarck. Sie wurde also von einem Studenten auf einem studentischen Video aufgezeichnet. Und mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wurde ich vom Kultusminister mit dem Dank für die der Universität Rostock geleisteten Dienste, wie es hieß, abberufen. Ich komme zum Schluss. Der Abschied von meiner langjährigen Wirkungsstätte ist, dass, wenn Sie mir glauben, ist mir damals natürlich sehr schwer gefallen. Vor allem fehlte mir fortan der Umgang mit den Studentinnen und Studenten, zu denen über die Lehrveranstaltung hinaus, wie auch zu meinen Doktoranden, vielfältige, lebendige Beziehungen bestanden. Und lange vor, während und auch noch nach der Wende habe ich mich ihren studentischen Fragen und Kritiken gestellt. Zuletzt am 25. Juni 1993 bei der Verabschiedung der Absolventen des 5. bzw. 6. und 7. Studienjahrs, zu der ich als einer der Redner von den Absolventen eingeladen worden war. Ich möchte mit einem Satz schließen aus dem, was ich meinen Studenten damals vor 13 Jahren gesagt habe. ist für mich noch immer gültig und ich möchte es hier und heute also am Ende meiner autobiografischen Skizze vor Ihnen wortwörtlich wiederholen. Der arge Weg der Erkenntnis eigener Irrtümer und Fehler, eigener Schuld und Verstrickung ist das eine. Diese offen und gar öffentlich einzugestehen, das andere. Ich danke Ihnen.
Wir danken unserem Zeitzeugen. Wir werden wieder erlebt haben, es war authentisch, glaubwürdig. Ich habe nichts entdecken können, was irgendwie an Unehrlichkeit erinnert. Ich bin Herrn Moll dafür dankbar. So kenne ich ihn auch. Aber wir wollen die Aussprache eröffnen. Und ich eröffne die Rednerliste. Ich habe hier gleich Hilde Michael stehen. Vielleicht die erste Frage, wer ist danach? Gut, zunächst einmal die erste Frage, Frau Michael.
Ja, es ist eine Frage und zwar in Bezug, wie wurden überhaupt Forschungsthemen, Forschungsschwerpunkte in Zeit der DDR verteilt im Fachbereich Geschichte? Und die zweite Frage ist, wie wurde das Studium beeinflusst zwischen Studierenden, die nur auf Staatsexamen und anschließend Lehrerberuf vorbereitet wurden, und wie sah es aus mit Vorbereitung speziell auf Unilaufbahn? Können Sie dazu bitte etwas sagen?
Ja, ich werde versuchen, es ganz kurz. Ich fange mal mit dem zweiten an. Wir haben im Prinzip bis zur Wende hier, von einer Ausnahme abgesehen, eigentlich nur Lehrerstudenten ausgebildet. Wir haben einmal einen Jahrgang von sogenannten Diplom-Historikern ausgebildet. Und es wurden dann aus dem Lehrerstudium Leute rausgenommen, die... Dankeschön, vielen Dank. Wurden dann also Studenten vorbereitet, die dann zunächst mal Assistenten, Aspiranten, später war dann das Forschungsstudium eigentlich die gängige Entwicklung, ja? Das dazu. Was das Erste betrifft, da ist es so, also Sie wissen natürlich, dass die DDR war ein zentralistisch gelenktes Projekt. Das galt für die Wissenschaft gleichermaßen, also vor allem für die Gesellschaftswissenschaften. Es gab, und das nahm im Laufe der Jahre zu, das war zu jenen Zeiten, also als ich Examen machte 1960, in geringerem Maße der Fall. Später gab es also den sogenannten zentralen Forschungsplan der DDR, in dem also die einen Themen, die Verantwortlichkeiten festgelegt worden. Ja. Insofern war es also nicht der Universität Rostock überlassen, ob sie beispielsweise Agrargeschichte oder machen, sondern ein solcher Schwerpunkt, ein solches Programm wurde von oben her festgelegt. Allerdings, das möchte ich auch deutlich sagen, in diesen zentralen Gremien saßen natürlich unsere eigenen Leute. Es waren auch zwei Vertreter zum Beispiel aus dieser Sektion hier, die in dem Rat für Geschichte saßen, dort ihre Meinung äußern konnten und das auch getan haben. Das ist das eine. Das andere ist dann, wie das konkret ausgestaltet wurde im Institut in der Sektion. Das ist eine andere Sache. Da gab es zweifellos Unterschiede, je nachdem, wie nah man an der Zeitgeschichte dran war. Also ich will es deutlich sagen, niemand hat mir vorgeschrieben, wie ich das, was ich zum 19. Jahrhundert machen würde. Es hat dort auch keine Zensur gegeben. Also wir haben zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der hat also noch kurz vor der Wende sehr hämisch hässliche Rezension über einen Kollegen aus der Bundesrepublik geschrieben. So hätte ich das nie gemacht. Ich hätte meine Meinung klar und deutlich geäußert. So, und dann kam die Wende schneller als er dachte oder andersrum. Es dauerte ja so lange, bis uns die Sachen zum Druck kamen. Und nun kam die Wende und dann lag sie gedruckt vor. Nicht? Der Kollege war also sehr, würde ich sagen, karrierebewusst, nur gab es ja Ärger. Und er hat dann behauptet, das sei ihm so vorgeschrieben worden. Das war ein Kollege unserer eigenen Forschungsgruppe. Ja? Und er hat im Grunde den Namen nicht genannt, aber eigentlich wäre Heitz schuld gewesen. Ja? Es hat niemals bei uns in der Forschungsgruppe in dem Sinne Bestätigung und Rezension gegeben. Als ich ein junger Mann anfing, bin ich natürlich zu meinem Betreuer gegangen und habe gesagt, das wollte Heitz, ob er sich das mal ansehen würde. Und das habe ich ein, zwei Mal gemacht, dann habe ich es also nach Besten und niemand mich. Ja? Eine andere Sache ist, dass es vermutlich in zeitgeschichtlich orientierten Gremien anders ausgesehen hat. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ja? Ich weiß nicht, ob Ihnen das reicht, und müssen Sie.
Danke. Vielen Dank. Jetzt habe ich Steffen Bockhahn.
Also es geht auch noch ein kleines Stückchen in die Richtung. Du hast ja selber gesagt, die Gesellschaftswissenschaften waren stark ideologisiert. Hast aber auch gesagt, jetzt ist zumindest in deinem Bereich, dass das Ergebnis nicht vorher feststand. Allerdings ist ja ja, feststehender Begriff, die marxistische Geschichtswissenschaft. Inwieweit würdest du sagen, dass wir dieses angewandte System der historischen Forschung doch zwangsweise zu bestimmten Ergebnissen führen musste? Oder ist es eher so, dass ihr gesagt habt, wir machen ja marxistische Geschichtswissenschaft, habt aber dann letztlich doch auch andere Methodik angewendet?
Also es wäre ganz unredlich von mir jetzt, wenn ich behaupten würde, was einige Kollegen in der Wende behauptet haben, dass sie eigentlich schon über den Pluralismus verfolgt hätten. Dem ist nicht so. Es gab keine einzige in dieser Sektion. Keine einzige. Und ich selbst muss sagen, ich bin ja dort hinein gewachsen worden. Nicht? Und habe sozusagen, also das entsprach meiner wissenschaftlichen Überzeugung, marxistische Theorie, ja, will ich sagen. Aber zum Beispiel das, was ich will, jetzt für mich, ich sage das jetzt nicht, um mich zu rühmen, aber das, was ich gemacht habe auf meinem Forschungsgebiet, das führte zu Ergebnissen, gerade was diesen sogenannten preußischen Weg betrifft, was die Ergebnisse der Reform betrifft, die überhaupt nicht übereinstimmen mit dem von nicht besser anderen oder vorab oder vielleicht, wenn man nur vom marxischen Kapital ausgeht, von diesen theoretischen Prämissen. Sondern es führte zu ganz anderen Resultaten. Und dafür wurde man nicht, also zu dem Zeitpunkt, als ich das machte, nicht nur nicht getadelt, sondern vielleicht sogar gelobt, ja. Aber ich betone, also ich habe also einmal die Ehre gehabt, auf dem Historikkongress der DDR zu referieren und will das mal sagen, da waren wir dann die Referenten alle vorher eingeladen und da wurde das so vom Rat für Geschichtswissenschaft abgesegnet. Und da der Verlauf dieser Beratung in Berlin vom Ablauf her verlegt wurde, kam ich zufällig dazu, wie auch die Kollegen Zeitgeschichtler dort ihres Vortrags. Da muss ich sagen, da war ich dann ganz, ganz glücklich, dass ich die Zeitgeschichte. Da ging es schon auch um Punkt und Komma. Ja?
Gut, Sebastian Leder.
Herr Moses, Sie haben erzählt, dass Sie sich sehr in den Parteigremien oder ich weiß nicht, wie Sie es jetzt ausdrücken soll, engagiert haben. Und ich würde gerne wissen, auch nachdem andere Professoren Ähnliches erzählt haben, inwieweit war das Ihre wissenschaftliche Karriere förderlich, wenn Sie in der FDJ waren oder wenn Sie in der SED eingetreten? Hat das da einen Zusammenhang gegeben oder war das davon unabhängig?
Also ich denke, ich habe das versucht erst klarzustellen mit diesem sogenannten Praxiseinsatz. Ja? Also wenn jemand sich gesellschaftlich nicht betätigte, also in Gesellschaft oder sagen wir, der nur Wissenschaftler, dann hatte er zu diesem Zeitpunkt, in dem ich da bin, keine Chance. Das will ich ganz deutlich sagen. Wenn er das aber so betrieben hat, wie ich das betrieben habe, oder es mit mir betrieben wurde, dann wurde es schon wieder kontraproduktiv. Verstehen Sie?
Nicht ganz.
Naja, also wissen Sie, das ist ja schon mal einfach eine reine Frage des Zeitfunks. Und wenn ich Ihnen, ich habe noch nicht mal alle Angebote hier aufgezählt, was mir angetragen wurde, was ich für Aufgaben übernehmen soll. Ich habe nur einige genannt. Wenn ich die alle übernommen hätte, ja, dann hätte ich ja womöglich keine Zeit mehr zu Papier gebracht.
Ja?
Aber um es nur mal, damit ich nicht schön rede, wie gesagt, es war also ganz klar, wer sozusagen meint, er könne hier sozusagen am Schreibtisch die Geschichtswissenschaft, der ist sozusagen fehl am Platz.
Ja. Ja, Daniel. Also Daniel Kötzing meine ich.
Gut, Ihre Aussage hat mich jetzt doch ein bisschen. Ihre Aussage weicht jetzt doch etwas von den Thesen ab, die wir in den letzten Sitzungen miterlebt hatten, denn die Wissenschaftler haben nur teilweise sich gefreut, dass sie eben nicht Gesellschaftswissenschaftler waren. Und sie haben auch gesagt, wenn sie dann schon geforscht haben, dass man sich dann in doch gewisse Nischen geflüchtet sind, die dann kaum politisch bearbeitet werden konnten, beziehungsweise die sich dann aber doch wieder dann förderlich gewesen sind. Und wie war das jetzt im Bereich von Geschichte?
Darf ich eine Zwischenbemerkung machen? Herr Moll kann nicht wissen, was wir die letzten 7 Sitzungen gemacht haben. Das wäre also, ein Widerspruch da aufzutun, ist also unsachlich, würde ich mal sagen, nicht angebracht. Er kann sich dennoch dazu äußern. Nur ich glaube, wir haben erlebt, dass die Wissenschaften zu differenzieren sind. Das hat ja Herr Moll auch so angedeutet, dass ein Naturwissenschaftler vielleicht eher eine Nische fand, wenn er sie denn finden wollte, als ein Gesellschaftswissenschaftler. Obgleich auch hier deutlich wurde, wenn ich das interpretieren darf, dass also die Agrarreform des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal, ein höheres Maß an wissenschaftlicher Freiheit einräumte als zeitgeschichtliche Fragen. So habe ich jetzt Herrn Moll verstanden. Aber das wäre jetzt zur Ergänzung. Ich möchte nicht für Herrn Moll, sondern möchte nur darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht das heutige vergleichen können an dieser Stelle mit dem, nicht wahr, was vor 7 Sitzungen war.
Na, ich würde trotzdem gerne ein Wort dazu sagen. Also erstens würde ich Herrn Krüger völlig zustimmen, dass es von Fach zu Fach natürlich Unterschiede gibt. Ja? Das ist das eine. Das andere, ich habe das in meinen ganz ersten Worten gesagt, es sind also so unterschiedliche Biografien hier und jeder hat auf seine Weise, ja. Ich muss Ihnen nur dazu sagen, ich werde mich also hüten, irgendwelche Bemerkungen zu anderen Kollegen zu machen. Ich weiß ja nach dem Programm, wer gesprochen hat hier. Ich kenne alle diese Kollegen, die hier gesprochen haben. Einige von ihnen kenne ich sehr gut. Einige von ihnen haben also viele, viele Abende im privaten Leben auf dem Sofa meines früheren Wohnzimmers zugebracht. Also, und wir kennen uns gegenseitig sehr gut. Und ich habe mir Mühe gegeben. Nicht nur in dem, was ich heute hier gesagt habe. Deutlich zu machen, wie ich es damals gesehen habe. Vielleicht ist nicht immer klar geworden, wie ich heute zu bestimmten Dingen stehe. Ja? Natürlich sehe ich die Dinge heute anders als damals. Aber ich versuche immer ganz deutlich zu machen, nicht, dass ich heutige Erkenntnisse zurückprojiziere und dann sozusagen, also wie ich doch damals die Faust in der Tasche geballt habe. Ne? Wir haben schon Fäuste geballt, aber wissen Sie, nicht um den Sozialismus zu bekämpfen, sondern im Sinne Gorbatschow, wir wollten diesen Sozialismus so stark wie möglich machen und haben darunter gelitten, dass er nicht stark war, aber nicht daran, dass er existierte. Ne? Und ich bin also immer wieder bekümmert oder betrübt oder traurig oder wie sich das vielleicht ausführen, wenn Kollegen, die man...
Traurig passt nicht.
Ja, na toll, der Name Moll, ja. Täuschen sich also nicht. Nein, also das Kollegen, oder ich sage auch mal deutlich, auch Genossen, die für mich Genossen waren, ja, dass im Nachhinein also sich dort ergibt, dass sie zumindest heute so tun, als von all dem nicht die Rede geworden sei, ja, gewesen sei. Und insofern ist das also, wie der eine das als Nische sieht und nicht als Nische und so weiter, nicht nur eine Frage, denke ich, der unterschiedlichen Verankerung in einem Fachgebiet, das spielt ganz gewiss eine Rolle, und auch der unterschiedlichen, einfach, es gibt politische Menschen, dazu gehöre ich, Gott sei Dank oder leider Gottes, wie man will, und andere sind einfach weniger politisch. Ne? So, es gehört dazu, denke ich, auch die Frage, wie man mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht.
Ja, jetzt Daniel, der andere, Daniel Münzner.
Ja, mich würde der folgende Bereich mal interessieren, welcher wissenschaftliche Transfer hat zum anderen System stattgefunden? Früher hat es ja auch heute gesagt, also hatten seine Vorlesungen auch auf ihre Erkenntnisse und Forschungen zurückgegriffen. Wie war das andersrum? Bestanden die Möglichkeiten? Wie stark hat man das genutzt? Denn ich denke, gerade die Geisteswissenschaften, das ist ja sehr wichtig, einfach zu lesen, vielleicht mit einzubauen, zu kritisieren. Wie war das Verhältnis zu dem, was die westdeutsche Geschichtsschreibung oder die westeuropäische, die westliche Geschichtsschreibung letztlich
geschafft hat? Ich möchte zunächst mal sagen, wenn ich zurückdenke und versuche, das kritisch zu reflektieren, was wir betrieben haben, wissenschaftlich, dann muss ich sagen, im Nachhinein, dass wir durchaus, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen soll, wie Herr Krüger, um vielleicht von Scheuklappen sprechen, aber eine gewisse Enge lässt sich nicht übersehen, das ist ein Fakt. Ja? Und das bedauere ich heute mehr denn je. Wenn wir ein Fenster hatten, dann am ehesten zur westdeutschen Geschichtsschreibung. Und wir hatten also relativ geringe Möglichkeiten im eigenen Hause. Das mögen Sie mir aber bitte glauben. Das hing nicht zuletzt mit den finanziellen Problemen zusammen, der Beschaffung von Literatur. Und aus diesem Grunde bin ich also mindestens einmal jährlich nach Leipzig in die Deutsche Bücherei gefahren. Dort war es dann möglich, sozusagen, das störte einen niemand, weder ein Kollege noch ein Student. Da konnte man also in Ruhe 2-3 Wochen arbeiten und dort war die Literatur zugänglich. Und das würden Sie auch in meinen Arbeiten feststellen. Ich muss aber trotzdem gestehen, und es gibt manches hat man mit Gewinn, aber es war natürlich, wir waren natürlich im Kopf so programmiert. Es war nicht die Vorgabe, du musst das machen. Das war sozusagen, hatte jedenfalls der eine oder andere von uns, ich gehöre dazu, verinnerlicht. Es war die bürgerliche Geschichtsschreibung, wo man also untersuchte, na, was ist davon zu brauchen, was nicht zu machen. Aber im Grunde war doch natürlich in unserem Hinterkopf doch ein bisschen was, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber doch allein selig machen, also die wahre Lehre ist doch eigentlich das, was wir betrieben. Ja? Das will ich einräumen. Ja?
Noch einmal Steffen Bockan.
Vielleicht noch mal ein paar Worte. Also ist ja schon deutlich geworden, dass da von Anfang an eine klare Überzeugung für sozialistische Ideen vorhanden ist. Wo kommt ihr her? Ist das aus dem Elternhaus mitgekommen oder ist das selbst gewachsen durch die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs als Kind? Wie ist das gewesen? Und diese ja sicherlich sehr, sehr, also kann ich mir nur so vorstellen, euphorische Haltung zum Sozialismus zu Beginn der DDR, wie ist das dann ja ins Wanken gekommen? Weil wir hatten ja vorhin auch schon, aus heutiger Sicht fragst du dich, warum damals nicht irgendwas passiert ist. Wie sind dann diese Geschichten kurz nach Ende deiner Arbeit als FDJ-Sekretär mit dem Prager Frühling gelaufen?
Also erstmal war es ein ganz komplizierter Prozess, wie ich dazu kam. Also ich stamme aus dem bürgerlichen Elternhaus. Mein Vater war Jurist, bürgerlicher Jurist, hat aber diese Tätigkeit kaum ausüben können, weil er 39 in den Krieg zog. Und ist dann ihm gefallen. Ja? So, kam ich aus dem Krieg zurück und ich lebte sozusagen dann bei meiner Mutter, in der ich wusste, also mein Vater ist von den Russen tot gemacht worden. Ne? Also das ist der Feind. Und ich bin also auf der Schule, auf der Oberschule zunächst mal in Kontrastellung gewesen. Und da haben wir einen Lehrer gehabt, einen Geschichtslehrer gehabt, einen Klassenlehrer gehabt. Selbst Kriegsteilnehmer, der uns in diesem Punkt sozusagen, also wie sozusagen rein Wein angeschenkt hat, also Kinder, so nicht, und der uns einmal einfach, also diesen Punkt der Abrechnung sozusagen mit Faschismus, mit Krieg, mit sozusagen da einfach einen Grundstein gelegt, das war sozusagen die Basis. Ja, ich will jetzt nicht abschweifen, was diesen Menschen betrifft, denn dieser Mensch, der mir so geholfen hat, der hat dann später die DDR verlassen. Was mich sehr, sehr, was mich, ja, das ist aber eine Geschichte für sich, die wir jetzt nicht weiter vertiefen. So, und dann hatte ich zunächst mal, so, und dann, wie gesagt, mache ich Abitur und komme aus bürgerlichen Eltern, werde ich zum Studium zugelassen. Und stehe also fast vor der Frage, diese S-Bahn-Karte in Berlin zu kaufen. Und eine Lehrerin macht einen Tierversuch und sagt, pass mal auf, wir suchen hier an unserer Oberschule einen FDJ-Sekretär. Die anderen haben sie alle für verrückt erklärt, diesen Moll zu nehmen. Und sie hat sozusagen das durchgesetzt, dass ich das mache. Und dann haben wir in diesem Jahr, in dem ich dort tätig war, ein naturwissenschaftliches Institut gebaut an der Schule. Sozusagen im Nationalen Aufbauwerk, wir selbst. Das heißt, wir haben also nicht irgendwie Versammlungen gemacht, sondern wir haben auch ein ganz konkretes Projekt gehabt, was sozusagen täglich wuchs. Und was mich sozusagen, das ist eigentlich dieses Jahr, war es das, was mich dann eigentlich auf die andere Seite gebracht hat. Ja? Und dann wurde ich ja wieder nicht zum Studium zugelassen. Und so weiter, ja. Und als ich dann zugelassen, naja. Und so, ja. Und dann, das andere war dann nachher vielleicht fast, wie selbst, aber eben zur Zeit der DDR war ich, also der DDR-Gründung war ich ganz und gar nicht, da soll ich von der Schule fliegen, ja. Also war gar nicht im Grad, gar nicht, ne. So, aber jetzt muss ich das weiter, wenn ich mir
dann... Dann ging es um den Prager Frühling.
Ja, also ich muss gestehen, Rosa Krüger hat ja ein paar sozusagen Leitdaten vorgegeben, wie war, ja. Also unter diesen Daten, die abgesehen von dem Jahr 89, was natürlich für mich ganz persönliche Betroffenheit hatte, wobei ich vielleicht da auch sagen will, dass dieses Jahr, 89, 90, das politische Geschehen ja auch immer persönliches, beruflicher Werdegang oder nicht Werdegang, dadurch relativiert wurden, dass in diesen Wochen und Monaten zum einen meine Tochter schwer verunglückte, zum zweiten meine Mutter starb, an dem Tag, als wir den Sektionsdirektor wählten. Und diese persönlichen Betroffenheiten haben mir also irgendwo, haben mich also diese anderen Sachen, also das relativiert, das für mich etwas relativiert, ja. Aber sonst war das Jahr 89 natürlich einschneidend. Von den anderen Daten, die Sie aufgeführt haben, war das Jahr, war das eine Datum für mich, also für mein Innenleben. Und das war 68, ja. Das hat mich also damals in, wie soll ich sagen, erhebliche Zweifel gestürzt. Aber ich muss eben wieder sagen, ich habe das ja am 66, vielleicht sage ich das nochmal mit der FDJ-Geschichte da. Ich wurde dort also eingeladen und sollte dort einen Bericht geben in die politische ideologische Situation an der Universität Rostock. Mündlichen Bericht. Bevor ich da hinfuhr, sagte der Rostocker Bezirkssekretär, komm mal her, hör dir das mal, frag mir das mal vor, was du erzählen willst. Das möchte ich ja gerne wissen. Hat mir das vorgetragen. Und am Ende hat er gesagt zu mir, will ich nie vergessen, Schorsch, du bist kühn, das gefällt mir. So, der fuhr ich nach Berlin und dem gefiel das gar nicht. Und auf dem Gipfel dieser Auseinandersetzung sagte dieser erste Sekretär des Zentralrats zu mir, wörtlich, das ist schon 40 Jahre her, ich werde es bis an Ende nicht vergessen, mich interessiert nicht, was deine Studenten denken. Mich interessiert, wie du die Linie des Verbandes durchsetzt. Da sage ich, Genosse Schumann, sei mir bitte nicht böse, jetzt kann ich nicht mehr folgen. Also erstmal habt ihr mich ja eingeladen, damit ich euch jetzt sage, wie die Studenten denken. Und jetzt muss ich eine Klammer aufmachen. Ich habe das gesagt, von dem ich annahm, dass das das Denken der Studenten ist. Zwischen ist mir klar, dass ich weit von dem wirklichen Denken noch entfernt war. Aber allein das reicht aus Klammer zu. Und zweitens ist mir unklar, wie ich irgendeine Verbandslinie realisieren soll, wenn ich nicht das Denken der Menschen. Da wurde die Sache abgebrochen und ich dachte, ich habe also 3 Wochen und so weiter. Ja. Aber ich habe eben nicht die Schlüsse gezogen. Und das ist, jetzt muss ich auf das Jahr 68, auf deine Frage zurückkommen. Es sind Dinge, ich könnte andere, sozusagen Sputnik-Diskussion habe ich genannt. Ja. Als diese Sputnik-Geschichte war, da hat also am Institut für Wirtschaftsgeschichte Thomas Kuczynski, also Kuczynski Junior, die haben dann eine Resolution verfasst, haben an Kurt Hagen eine Resolution geschickt und haben gesagt, also das muss rückgängig gemacht werden. Darauf hat Hager gesagt, pass mal auf Leute, wenn ihr eure Resolution nicht zurücknehmt, machen wir euren Laden dicht. Das kam bei uns an. Da haben Jochen Lehmann da hinten sitzt und ich unterhalten. Was machen? Wir müssten doch jetzt alle Resolutionen schreiben, denn alle Institute können sie ja nicht dicht machen. Wir waren uns da alle so eigentlich ganz einig. Aber wir haben nicht geschrieben. Und ich muss eben wieder sagen, sicher ist da auch persönliche Feigheit dabei. Aber es wäre zu einfach zu sagen, die waren einfach feige. Und ich meine, der alte Kuczynski, der ja damals noch lebte, der hat zu Thomas gesagt, pass mal auf Thomas, das lohnt nicht jetzt noch sozusagen 5 Minuten vor Feierabend hier in den Heldenhund zu sterben. Das wollen wir bleiben lassen. Ja? Aber wie gesagt, ich habe es ja an diesem einen Beispiel nur gesagt. Ich kann es Ihnen nicht erklären, ich kann es mir nicht erklären. Meine Frau, mit der ich viel über solche Dinge spreche, mit der ich damals noch nicht verheiratet war, die hat oft gesagt, begreife ich nicht. Der hätte doch eigentlich bei dir. Hat nicht. Ja? Manche eigentlich kommen spät, manche kommen vielleicht nicht.
Ich bin jetzt mal selber auf der Rednerliste, weil es genau zum Punkt der Herkunft passt. Als Zeitzeuge kann ich berichten, seit 1969 mussten bei mir die Studenten in der Einführungsveranstaltung in Marburg Eckermann-Mohr lesen. Und da steht ein Absatz drin, Historiker gehören bestimmten Klassen an, teilen und vertreten deren Interessen. Das hat also auch den wütenden Protest meiner MSB-Studis, die wir damals hatten, hervorgerufen. Damals war es ja innovativ, marxistisch zu sein in Marburg. Das kann man so nicht sagen. Und jetzt komme ich zum Vergleich. Sie haben mit dem Kollegen Christen erlebt, dass er aus einem Arbeiterhaushalt kommt und, wenn Sie wollen, eine Bilderbuchkarriere eines Proletariers gemacht hat. Das ist sehr beeindruckend. Herr Moll erzählt jetzt, er kommt aus einem bürgerlichen Haus. Wie verhält sich das zur Freiheit? Denn offensichtlich ist dieses Marionettenspiel, was bei Eckermann-Mohr ja steht, unrichtig. Ich wollte das nochmal hier anbringen. Mhm. Können Sie dazu noch etwas sagen? Ja. Und dann nehme ich weitere.
Ja, ich sage gleich dazu. Ich sage nur noch zu Eckermann-Mohr. Ich habe da ja auch mitgearbeitet, habe also einen ganz harmlosen Teil, Information, Dokumentation, habe ich mich damals dazu, da habe ich heute unterschlagen, noch ein Fernstudium gemacht zu diesem Dings und habe also in diesem Redaktionskollegium mitgesessen. Und habe, damals habe ich ja die Einführung betrieben.
Ja, ja.
Und habe damals in dem Redaktionskollegium dann vorgeschlagen, dass man ganz bestimmte Werke der bürgerlichen Westdeutschen dort mit aufnimmt. Und der Kollege Gerhard Lotzek, unser Chefauseinandersetzer der DDR, hat also wie ein Tier, es wäre völlig undenkbar, dass wir diese Dinge auch in der kritischen Richtung, ja. Ich habe das ja aber nicht gesagt, weil ich ein Verkappter und so weiter war, sondern einfach, weil ich meinte, das gehört dazu. Derselbe Kollege Lotzek, den Namen kann ich ja nun mal nennen, weil er ja nicht hier an der Universität ist, der hat aber nach der Wende auch sehr eigenartige, kann ich nur sagen, ja. Und würde es heute auch sehr bestreiten, dass er sich so verhalten hat. Ja? So, aber jetzt, ja, das mir, wissen Sie, ich habe ja nicht so sehr viele Erinnerungen an meinen Vater. Also meinen Vater habe ich zum letzten Mal gesehen, zu Weihnachten 1942. Aber immerhin, ich war damals 7 Jahre alt und bestimmte Dinge erinnere ich schon. Und von meinem Vater habe ich einen Spruch zum Beispiel noch heute fest. Der eine fragt, was kommt danach, der andere, tue ich recht, und dadurch unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also mein Vater sagt, muss nicht mal, was kommt danach, sondern ist es deine Meinung, richtig, sich so zu verhalten. Ja? So, Und mich hat ja lange auch gehindert daran, in die Partei einzutreten. Hat mich ja, was ich ja natürlich viel früher hätte machen können, also wenn es immer darum geht, Karriere machen und sowas. Ne? Davon war ja nicht die, daran hat mich gehindert, dieser Vorbehalt, dann kannst du ja nicht mehr und so weiter. Ja? Und dann, wenn man, als man sich dann doch entschieden hat, dann war diese berühmte Formel von der Einsicht in Notwendigkeit. Man nimmt es in Kauf, weil es notwendig und letzten Jahr richtig ist. Ne? Aber so, und wissen Sie, eine der Folgerungen, die ich noch aus dem Zusammenbruch, da komme ich nochmal auf dich zurück, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, wir sind an uns selbst gescheitert. Und das kann ich auch mir nicht verzeihen. Ob wir wirklich eine Chance hatten, weiß ich, aber wir sind an uns gescheitert. Und das, wofür man eigentlich Jahrzehnte seines Lebens sich engagiert hat, das ist an den Baum gegangen. Und das, was heute an Erscheinung in der Gesellschaft, in diesem Land und in der Welt überhaupt, das ist nicht das, was mir vorschwebt, muss ich sagen. Aber die Alternative, die wir vielleicht gehabt hätten, die haben wir nicht nur nicht genutzt, das haben wir an die Wand gefahren, haben das, was wir wollten, die Idee diskreditiert auf lange Sicht. Das ist das Schlimme. Ja? Das ist das Schlimme. Jetzt bin ich auch irgendwie abgeschweift und habe jetzt den Faden verloren. Ja, jetzt kommt zur Freiheit. Ja,
ja,
und,
Freiheit.
Und, ja die, ne? Und die Schlussfolgerung, die ich nun gezogen habe, nachdem das an den Baum gegangen ist, die ganze Geschichte, ja, ist eine meiner Schlussfolgerungen, ich sage mal so. Ich mache überhaupt nur noch das, was ich möchte und wozu ich. Und wenn, ne, und wenn also Herr Krüger sagt, wollen Sie nicht hier mitwirken und ich halte das für, dann mache ich das. Und wenn etwas anderes auch meine Partei sagt, dann mache ich das nicht. Mache ich nicht mehr. Ja? Also das ist jetzt eine ganz persönlich vielleicht auch trotz Reaktion auf bestimmte Dinge, was will ich. Aber das ist natürlich, was Sie sagen, das war auch eine Leitfrage, das ist eine ganz zentrale Frage natürlich, sich damit, nur ich habe mir eigentlich gesagt, die Probleme sozusagen der Menschheit löst man nicht, indem man sagt, also ich mache hier meins und ich ordne mich nicht ein und nicht unter, ja, das ist vielleicht der, aber andererseits haben wir, also wenn wir uns als Marxisten empfangen, das habe ich ja, ja, und auch heute, da muss ja ein Grundlehrsatz von Karl Marx haben wir natürlich nicht nur berücksichtigt, sondern lässt sie vergessen. An allem ist zu zweifeln. An allem ist zu zweifeln. Und dass wir diese Zweifel, 68, 66, wie auch immer, das ist die Krux.
Ja. Vielen Dank. Jetzt Hilde Michael.
Ja, ich möchte die Gedanken in eine andere Richtung lenken. Und zwar, Sie haben in Ihrem Vortrag über Ihre Vita vorhin angemerkt, dass Sie auch Kontakt mit dem Ausland organisierten. Inwiefern sah dieser Kontakt und Kommunikation aus? Besonders natürlich für die Sektion Geschichte.
Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden.
Besonders für die Sektion Geschichte.
Ach, das hatte mit der Sektion Geschichte das allerwenigste eigentlich zu tun, würde ich sagen. Ja, das war, also ich meine, vielleicht kann ich, also ich meine, es waren, also erstens, die Spielräume, die man da hatte, waren natürlich relativ gering. Ja? Aber es gab überhaupt natürlich Spielräume in der DDR, das will ich mal sagen, bei allem, was man tat. Aber auch in solchem Amt waren sie eng. Aber ich will ein Beispiel nennen, den Namen kann ich ja dann doch mal nennen. Der Kollege Konrad Zimmermann, der Archäologe, damals ein junger Assistent. Der saß noch als Archäologe, der wäre gerne nach Ägypten gefahren, um zu graben und so. Ich stand gar nicht zur Debatte. So, jetzt gibt es also plötzlich die Möglichkeit, eine Studienreise für Nachwuchswissenschaftler nach Rumänien zu machen. Für einen Archäologen. So, und dann ist reiner Zufall, das hat nichts mit meiner Güte oder Großherzigkeit oder sonst was zu tun, sondern man zufällig dort sitzt und hat den Kollegen aus der Sektion gesagt, Mensch, das könnte ja der, ja? So, und daraus hat sich entwickelt, dass Kollege Zimmermann dann viele Jahre lang gefahren ist und dann seine Schwarzmeerarchäologie betrieben hat. Also bitte jetzt nicht, ich mache mich jetzt nicht zu demjenigen, der nun dem das Verdienst zukommt, das und so weiter. Ja? Oder der Kollege Eller, der Musikwissenschaftler, der nun lange nicht mehr lebt, der saß an einer Vivaldi-Monographie und konnte nicht nach Italien fahren. Aber nicht, weil er ein böser Mensch war oder auf einer schwarzen Liste stand, sondern weil man im Ministerium der Meinung war, der Chemiker, der Physiker, das ist alles viel wichtiger. Da bin ich hingefahren und gesagt, pass mal auf, der macht, das Vivaldi, das war irgendein UNESCO-Jahr, Vivaldi stand vor der Tür, der macht eine Biografie über, wie Vivaldi. Dazu musste er aber nach Italien fahren. Zum Beispiel, ja? So, ach, wenn das so ist. Also insofern hatte, konnte man dann mal, der gehört übrigens seit letztem auch zu einer Sektion, Rosa Heller, ja. Dann konnte man mal, aber sonst waren das sozusagen nur bescheidene. Ich will jetzt nicht vergessen, dass Kollege Eller dann nicht gefahren ist, weil es ihm zu heiß war in Italien, ja? Nachdem ich mir sonst was aufgerissen hatte. Aber das ist jetzt nur eine, das ist jetzt nur eine Episode. Das ist ja nicht.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Herrn Professor Schumacher.
Ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich hier so reingeplatzt bin. Das hing aber damit zusammen, dass ich überhaupt keine Ortskenntnis hatte, wo Sie saßen. Wir hatten ja oft miteinander telefoniert, kennen uns auch so, aber ich kannte Ihre Lokalität nicht. Ich hatte Ihr Schreiben bekommen, ja, mit einer Liste der Vortragenden und habe mich sehr darauf gefreut, heute Herrn Moll zu hören. Das war mit ein Grund, weshalb ich also sehr gerne heute gekommen bin. Bitte auch das nochmal. Ich bin Mediziner und Anatom und habe mich auch medizinhistorisch etwas befasst. Mit einer, wir haben eine Monographie anlässlich der 550-Jahr-Feier geschrieben, der Anatomia Rostockiensis. Aber darauf will ich nicht näher eingehen. Berater sind damals gewesen. Ich bin also Mediziner und kein Historiker. Und um das Ganze abzusichern und abzuseilen, haben wir zwei Berater gehabt. Das war Herr Professor Heitz, das war Herr Professor Seemann und dann Herr Professor Mitte. Und diese Monographie, die hat in bürgerlichen Kreisen, wir haben die also in Serie, wir haben zu einem internationalen Kongress, das ist ein Druckauftrag der Universität, sehr großzügig honoriert worden, 3000 Exemplare, haben jedem Teilnehmer das gegeben, haben überwiegend, oder möchte ich mal sagen, ausnahmslos eine positive Resonanz gehabt. Diese Monographie ist dann in Halle bei dem Vorsitz der Historiker durchgefallen. Und das hat uns also derart demotiviert, dass wir gesagt haben, also wir vergönnen unsere Zeit, mit Herrn Beschusen zusammen war das, wir vertun unsere Zeit nie mehr mit historischen Arbeiten. Ja, das also vielleicht der Vorschlag. Bezogen jetzt auf Herrn Moll muss ich Folgendes sagen. Ich kenne ihn einerseits aus seiner Funktion, dem Direktorat für internationale Beziehungen, das ist das eine gewesen, und dann mit ganz, ganz wenigen Begegnungen. Und dann habe ich Sie gefunden, Herr Moll, in meinen Stasi-Akten auf Seite sowieso, sind 480 Seiten, also ich weiß nicht mehr genau, wo Sie standen. Und da habe ich etwas gelesen, was ich fast wörtlich rekonstruieren konnte aus unserem Gespräch, nämlich, Herr Moll hat mich bezeichnet als einen kritischen, sachlichen und zuverlässigen, oder sinngemäß, also zuverlässigen Menschen oder Hochschullehrer oder so etwas. Und ich muss sagen, das ist für mich eine sehr große Freude gewesen, das lesen zu können, weil ich in meiner ganzen Einstellung zwar fleißig und dies und jenes gewesen bin, aber aus bürgerlicher Sicht die ganze Entwicklung und vieles auch mitgemacht hatte und auch unter der Diktatur auch einige Nachteile habe in Kauf nehmen müssen. Und das wollte ich nur sagen, das hat mich nicht nur sehr erfreut, sondern Herr Moll hing nicht in dem Schwarm drin, der nachgewiesen hat, wie unzuverlässig ich bin und dass ich abberufen werden müsste als Institutsdirektor und der Status des Reisekaders aberkannt werden sollte. Dafür möchte ich Ihnen auch heute öffentlich nochmal danken.
Möchten Sie dazu
Stellung nehmen? Ja, dazu möchte ich schon was sagen. Wir kennen uns ja noch länger, das wissen Sie gar nicht mehr. Ich war bei Ihnen auch schon, als ich Revisionssekretär war. In Ihrem Dienstzimmer damals, ja. Wir haben uns öfter in der Sauna getroffen. Und Sie haben auch um die Frage, wie das mit den Funktionen oder Nützlichkeit ist, ja, von Funktionen, Sie haben mal zu mir gesagt, so ungefähr, also hören Sie auf diesen ganzen brotlosen Funktionen, die Sie da machen, so sinngemäß, ja. Und was soll ich arme Hund denn tun? Nein, ich erinnere mich jetzt an folgende Situation. Ich hätte das jetzt vergessen. Es ging, glaube ich, um Ihre Gastlehrtätigkeit in Japan. Ja. Sie wollten in Japan arbeiten. Jetzt kommen wir wieder auf die Frage, was konnte ein Direktor dazu tun? Und dann gab es Meinungen, dass dieser Mensch da nicht hinfahren darf. Und ich habe die mir gegebene Möglichkeit, kann ich nur sagen, dazu gehört auch dieser Kanal, genutzt und sagen, ich bin der Meinung, der sollte dorthin fahren, denn Ja? Das hat aber nichts mit meiner irgendwie. Und, ja, das hat damit gar nichts zu tun. Also dass ich schätzte Herrn Kollegen Schumacher immer. Ich habe aber auch andere Leute, die ich gar nicht schätzte, wo es persönliche Differenzen gab, wenn es darum ging, bestimmte Dinge auseinanderzuhalten. Ich muss doch bestimmte Dinge auseinanderhalten. Geht es um persönliche Befindlichkeiten oder geht es um die Sache? Und in der Sache war ich der Meinung, dass so ein Mann in Tokio arbeiten sollte. Und das war gar nicht Tokio, das war ein anderer. Ja, doch. Nein, ja? Und so wie Professor Heidner der Meinung war, dass Krenkel in New York arbeiten sollte. Ob er den mochte, weiß ich nicht. Verstehen Sie? Dass man einfach mal wegkommt von diesen Dingen. Nun muss ich dazu sagen, nehmen wir mal an, ich hätte gemeint, dass dieser Professor Schumacher sofort die Kurve kratzen würde, um sich abzusetzen. Dann hätte ich vermutlich gesagt, den sollte man nicht wegschicken, der wird sie wahrscheinlich absetzen, verstehen Sie bitte. Ja? Und dann wäre er nicht gefahren. Ja? Also, und dann würde er jetzt hier natürlich sitzen und würde sagen, und der hat gesagt, der wird abhauen. Ja? Also, verstehen Sie mal, das ist, nein, es ist, also ich meine, ich bin ja, wie soll ich das sagen, ich hatte befürchtet, wenn ich diese Staatssicherheitsfrage aufwerfe, und das muss ich natürlich, dass wir dann nur über die Stasi und mich diskutieren. Und das wäre natürlich nicht der Sinn der Sache. Ja? Aber es war natürlich ein Element meines Lebens und daran vorbeizugehen wäre, das wäre also eine falsche Höflichkeit. Nicht? Und insofern ist es vielleicht unter diesem Aspekt gut, dass jetzt Herr Schumacher an dieser Stelle das mal gesagt hat. Nicht? Und ich musste eben auch dazu sagen, ich bin als junger Mensch dazu gekommen, als Student, da hing auch eine gewisse Abenteurerlust darin. Dann fuhrst du als Kurier da und dahin und so. Und vielleicht auch, jetzt komme ich auf meine Vergangenheit aus dem bürgerlichen Lager, jetzt gehörst du ja dazu, das ist mir aber jetzt hinterher klar geworden, wenn ich mir erklärte, wie bist du eigentlich dazu gekommen. Und später habe ich das genutzt, sozusagen, als das war ein Element in meinem Gesamtsystem, meiner Überzeugung. Und wo kann ich wie wirksam werden? In den 70er, 80er Jahren, als mir auch klar war, welche Rolle realgeschichtlich diese Einrichtung spielt, gesagt, da versuchst du auch auf dem wirksam zu werden. Dass man im Nachhinein, dass ich heute meine, Geheimdienste aller Art und diese zumindest und auch dieses Ministerium für Staatssicherheit, für das ich ja tätig war, ist mit daran, mitverantwortlich, dass wir zugrunde, diese Sicherheitsdoktrin hat uns mit zugrunde gerichtet. Das wuchs und wuchs sich aus. Und ich habe meine Aktien darin. Und man kann nichts rückgängig machen. Nicht, dass ich das heute im Nachhinein für gut befinden möchte, nur es wäre für mich viel zu einfach, wenn ich sagen würde, wenn das Thema Stasi nicht wäre, wäre ja alles in Ordnung bei mir. Nicht? Das sozusagen ordnet sich hier irgendwo ein. Ja? Und ich kann nur, naja.
Eine weitere Wortmeldung? Ja, nochmal Steffen Bockhahn.
Tatsächlich dann eine retrospektive Betrachtung mit dem Blick und dem Wissen von heute. Wir haben ja mehrfach schon gehört und ist ja auch, glaube ich, unstrittig, dass die Gesellschaftswissenschaften stärker ideologisiert gewesen sind. Und das ist eine Geschichte, die musstest du ja selbst dann auch zu Beginn der 90er und ja eigentlich bis heute auch erleben, dass ja es dann durchaus Versuche gibt, die Gesellschaftswissenschaften und speziell natürlich auch die Geschichtswissenschaften der DDR grundsätzlich zu diskreditieren und als in höchstem Maße als ja, historische Episode zu betrachten. Wie würdest du das heute einschätzen, was war der wissenschaftliche Wert der Sektion Geschichte an der Universität Rostock, als sie die Wilhelm-Wieck-Universität war?
Ja, das ist schwierig zu sagen und man ist ja auch dort, ich sag mal, die Molsche, Heidon hat mal irgendwann gesagt, das ist die Molsche Stuhltheorie, ja? Weil man immer auf dem Stuhl, auf dem man sitzt, die, ne? Und so, man ist ja da irgendwo pro domo dann, nicht? Und hier haben wir ja mal eine Kontroverse gehabt, Herr Krüger und ich, was diesen Stellenwert und Rolle Wissenschaft und der Sektion betrifft. Ne? Und ich will mal so sagen, wissen Sie, oder wisst ihr, ich bin nach der Wende, erstmal habe ich eine Weile gar nicht recht, ich wusste nicht, ob ich Männchen oder Weibchen bin, das muss ich schon so sagen. Ja? So, dann eine Weile, und das lange, lange gebraucht, bis ich bestimmte Dinge kann. Lange hat es gebraucht. Ja? Und dann habe ich mich selbst ertappt, man kommt in eine Diskussion, und wird dann mal rüde angegangen oder es wird alles in Frage gestellt und schwarz gemalt. Und dann habe ich mich ertappt dabei, dass ich Dinge verteidigte, von denen ich eigentlich längst erkannt habe, dass man sie nicht mehr verteidigen durfte. Nicht mehr, sondern dass man sie nicht verteidigen durfte. Ne? Zu solchen Dingen
kam. Durfte oder wollte?
Nein, dürfen im Sinne von Verbot. Nein, nicht im Sinne von Verbot. Dass man eigentlich selbst längst darüber innerlich von aus war. Ja? So, und als nun Herr Krüger für meine Begriffe das also auch pauschal, wie soll ich das mal sagen, abgewertet habe, für die Kontroverse jetzt nicht neu anwenden, da ist man dann genauso sozusagen und ja. Ich meine, dass in dieser Sektion Wissenschaft betrieben wurde. Der Meinung bin ich. Da habe ich eigentlich gegen den Vorwurf, dass es mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Aber im Einzelnen würde ich schon sagen, und das ist natürlich auch, je länger man das verfolgt, im Einzelnen würde ich dann, wenn er jetzt nicht hier sitzt, würde ich vielleicht viel eher noch bereit sein zu sagen, ja, das waren unsere Schwachpunkte. Ja? Verstehen Sie, wie ich das meine? Ja? Nein, ich habe das erst angedeutet, also eine gewisse Enge. Ja? Da hat es Herr Schumacher natürlich einfacher gehabt in der Anatomie. Ne? Weil diese Frage, ich übrigens sehr gut, wir haben ja manches Gespräch so früher, haben Sie mir auch mal erzählt, dass Sie in der Roten Woche einen Vortrag halten mussten. Und wie schwierig das war, weil irgendwas, glaube ich, Entwicklungsländer, ich weiß nicht mehr, was es war. Und da haben Sie sozusagen sinngemäß zu wissen, mir ist jetzt erst klar geworden, wie schwierig das die Gesellschaftswissenschaftler haben. Das ist bei uns in der Anatomie in gewisser Weise einfacher. Das habe ich auch, erinnere ich auch noch, ja. Obwohl wir ja niemals lange Gespräche miteinander geführt haben. Ne?
Aber ich darf an dieser Stelle vielleicht einflechten, ich habe nie nach einer Nische suchen müssen. Hatte eine Nische. Ja. In rein rein naturwissenschaftlicher Basis und habe auch die Möglichkeiten, die es gegeben hat in der DDR, Förderungsmöglichkeiten, muss ich sagen, ja, nutzen können. Die waren relativ bescheiden, aber für mich ausreichend, um international Verbindung
aufzunehmen. Ja. Gut. Und die Sache ist, damit kann keiner was anfangen.
Also, außer ich. Ja, ich sag gleich, ich möchte auch noch ein Wort dazu sagen, zu dem, wie lange es bei mir gedauert hat. Dann haben Sie mir eines Tages nach der Wende geschenkt, eine kleine Broschüre. War, glaube ich, anders als Ihre runden Geburtstage, so ein Rückblick auf die Zeit in der DDR oder die Arbeit oder so. Und da muss ich auch sagen, als ich die zum ersten Mal las, war ich ganz betroffen, habe gedacht, also wie sieht der Mensch das doch alles schwarz? Ich habe die Arbeit, die zufällig, weiß ich, vor 3-4 Jahren wieder in die Hand gekriegt, habe sie wieder gelesen und war eher in der Lage, es zu verstehen. Verstehen Sie, wie das, ne? Also insofern gibt es zwischen uns, wenn Sie jetzt nicht hier gekommen wären, wäre mir das alles nicht bewusst geworden. Gibt es so interessante, weiß ich, Verbindungen. Ja? Ja, Rote Woche. Also es gab, also ich weiß nicht, seit wann das war, 70er oder 80er, 70er Jahre. Also die Studenten, wie sie auch gehen im Sommer in die Sommerpause, kommen zurück und müssen ja erstmal richtig ideologisch auf Vordermann gebracht werden. Und da werden also Vorlesungsseminare gehalten, um das zu bewerkstelligen. Ja? Und da waren dann eben nicht nur die Leute der ML-Sektion oder unser eins, sondern waren im Grunde genommen, da wurde eben auch der Stomatologe oder der Anatom oder wie immer dort einbezogen. Ja? Und das wurde dann natürlich sehr, es hieß offiziell, glaube ich, Vorbereitungswoche oder sowas. Aber es wurde Rote Woche oder sonst was, auch in der Universitätsleitung sprach jeder nur von der Roten Woche. Nicht?
Gut, ich habe jetzt Heiko Marski, ist das richtig? Oder war Daniel? Daniel Münzner noch oder war das beantwortet? Nein, der Reihenfolge nach. Ich habe jetzt Daniel Münzner gehabt, glaube ich. Ist das richtig? Und dann kommt jetzt Heiko Marski und dann bin ich auch nochmal angesprochen worden, möchte auch noch etwas sagen. Heiko, bitte.
Ich meine, wir leitgeprüften Lehramtsstudenten lernen ja auch, dass wir in der Geschichte sehr viel Multiperspektivität vermitteln sollen, auch wenn ich das gelegentlich vermisse in der wissenschaftlichen Diskussion. Mich würde jetzt interessieren, da Sie ja selber ausgeführt haben, dass Sie durchaus sich mit dem Gedankensystem der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft anfreunden konnten. Aus Ihrer Perspektive, welche geistigen Engen und eventuell auch Irrläufe hat denn die sogenannte bürgerliche Geschichtsschreibung, die ja momentan die einzige ist, die der westlichen Welt noch zugänglich ist, also im laufenden Forschungsbetrieb, bis auf ein System?
Also zunächst mal würde ich meinen, dass wir das, was ich als Enge und so weiter bezeichnen habe, in unserer eigenen Arbeit, ja, das würde ich nicht Karl Marx anlasten, ne? Sondern das würde ich also uns anlasten, um das erstmal klarzustellen. Also ich würde vielleicht als einen zentralen Punkt meinen, das ist mir neulich auch klar geworden, auf einem Lateinamerika-Symposium, wo Professor Wertz sprach, dass letztlich doch die, wenn ich das mal diesen pauschalen Ausdruck bürgerliche Geschichtswissenschaftliche Schreibung gebrauchen darf, das letztlich sozusagen doch davon ausgeht, sie davon ausgeht, dass die Welt, in der wir hier leben, denn doch letztlich bei allen Mängeln die beste aller Welten sei und dass es eigentlich keine Alternative gäbe. Ich meine, dass das ein grundlegender Irrtum ist. Alle Systeme der menschlichen Gesellschaft, die es bisher gegeben hat, sind, wenn ich jetzt da zugrunde gegangen hätte, sind irgendwann, so waren wir irgendwo am Ende, es gab neue. Und was wissen wir heute, wie sich, was auch am Ende nur dieses Jahrhunderts, wenn ich mit Sicherheit mausetot bin, ja, Sie möglicherweise nicht, ja, dann, was wird aus der Welt werden? Ich glaube, dass hier sozusagen viel zu wenig eigentlich über Grenzen des real existierenden Kapitalismus hinausgedacht wird. Und da denke ich manchmal, dass unser Eins, also Leute wie ich, die ja für die irgendwann mal eine Welt zusammenbrach, von der sie meinten, sie sei ewig. Und bis kurz bevor sie zusammenbrach, wir Hager geglaubt haben, der da meinte, dies sei die Epoche des weltweiten Übergangs zu und so weiter. Pustekuchen, April, April. Ne? Dass wir sozusagen diese Erkenntnis anderen voraus haben. Die einfach davon meinen, dieses, hier gibt es Mängel, hier macht man eine Reform und so weiter. Aber die Sache ist im Grunde genommen, na, okay oder jedenfalls existiert und wird weiter existieren. Ich halte es für einen tragischen Irrtum.
Ja, ich bin jetzt selbst auf der Rednerliste. Erkenntnistheoretisch möchte ich da anknüpfen. Also das, was wir bürgerliche Geschichtswissenschaft nennen, ist gar keine. Sie ist die absolute Freiheit, fast schon die Freiheit der Beliebigkeit. Und sie lässt sich auch nicht auf diese verengte Perspektive reduzieren, wiewohl ideologiekritisch wie an den Schriften genau das bei vielen oder der Mehrheit gegenwärtig ablesen könnten, dass sie das Gegenbild für das Beste halten und so ganz konservativ sind. Aber die fallen ja noch hinter Ranke zurück, der selbst gesagt hat, alles ist historisch und damit veränderbar. Von dem kritischen Rationalismus aus kommt es eben darauf an, dass wir sehr wohl die Welt kritisch sehen können, aber wir müssen uns darüber unterhalten, nach welchen Standards. Ich möchte das aber noch verbinden mit dieser Frage unserer Kontroverse, die wir leider inhaltlich nie ausdiskutiert haben. Der Vorwurf, den ich damals erhob, und dabei bleibe ich bis heute, ist, dass also die Ausbildung der Studierenden vor allem, nicht wahr, in dem Bereich der Lehrerbildung zu wenig Forschung beinhaltete. Herr Moll, ich säße nicht hier, wenn ich nicht in der Außenwahrnehmung die Agrargeschichte von Heitz, und Sie gehören da ja zu mit Ihrer Untersuchung, die mir ja längst bekannt war, wenn nicht in der Außenwahrnehmung ich diesen positiven, diesen sehr guten Eindruck von den wissenschaftlichen Leistungen der Sektion Geschichte in Rostock gehabt hätte, dann wäre ich doch nicht in diesen Sauladen gegangen. Sondern, nein, warum soll ich denn das? Ich konnte in Oldenburg gehen, ich konnte in Hamburg bleiben. Warum denn? Ich bin hierher gekommen, weil es hier Potenzial gab, an das anzuknüpfen war, das sich lohnte zu entwickeln. Und das, was wir vom Humboldtschen Prinzip her von unseren Studis verlangen, ist das forschende Lernen von Anfang an. Und das war, und das verbindet sich mit meiner vielleicht abschließenden Frage nach der zweiten und dritten Hochschulreform, ja eigentlich nicht gegeben. Denn Geschichte bestammt ja, das hat auch Herr Kosche mir bestätigt, im Grunde aus einem Standardwissen, das gelehrt, sagen wir polemisch auswendig gelernt, in Prüfungen präsentiert und dann in der Schule weitergegeben wurde. Und eben, was ich ja meine in der Geschichte, die Trennung stattfand zwischen Lehre und Forschung. Und an der Stelle haben wir nicht genügend miteinander diskutiert. Und die wissenschaftliche Leistung in der Sektion Geschichte habe ich nie in Abrede gestellt oder nie in Abrede stellen wollen. Gut. Das ist ein falscher. Es bezieht sich auf das Ausbildungssystem, das ich, wie ich meine, ich habe die ersten Staatsexamen hier angenommen habe, sehr schnell habe umstellen können auf das Humboldtsche Prinzip. Und das waren doch die Studenten, die Sie ausgebildet haben. Ich habe Ihnen damals gesagt, Sie brauchen sich doch nicht zu schämen für die Ausbildung. Ja. Habe ich Ihnen gesagt. Gut. Ist die Frage, ob Sie da noch eine Stellung zu nehmen wollen, ob Sie das als...
Also ich denke, dass das, was unsere Ausbildung betrifft, also das mit Trennung von Forschung und Lehre sehe ich etwas anders, aber dass unsere Ausbildung ihre Mängel hatte oder Schwächen oder wie immer sogar zentrale Schwächen, das leugne ich nicht. Ich glaube aber, dass hier die Stärken und die Schwächen ganz dicht beieinander liegen. Nämlich bei Ihnen heute, entschuldigen, wenn ich es so sagen darf, ohne dass ich es im ein exakt sagen kann, läuft alles ein bisschen sehr auseinander. Richtig. Ja, und wir hatten sozusagen ein, ja, aber ja, aber andererseits waren bei uns Randgebiete und wie immer kamen zu kurz, waren zu, ja, also insofern würde ich sagen, sowohl als auch. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich in diesem Punkt ja doch ein bisschen nostalgisch bin, in einem würde ich natürlich auch heute absolut widersprechen, mit auswendig lernen und Prüfungen. Bei Lehmann und bei Moll jedenfalls nicht. Wer da die Prüfungen auswendig gelernt hat, brauchte gar nicht zu erscheinen.
Rednerliste. Gibt es noch Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließen wir die Sitzung mit dem Dank an unsere, an unseren Referenten, an unsere Co-Referenten. Ich glaube, das dürfen wir uns wieder erlauben, in der Vergangenheitsperspektive das auszuführen, nämlich es war aufrichtig, es war ehrlich, es war eindrucksvoll und in jedem Falle eine Bereicherung. Die Referenten haben, vielleicht später, wenn wir es drucken, aber bis jetzt nicht die Freude und die Bereicherung, die Sie als Studis hier haben, dass wir Vertreter der Universität Rostock, der Wilhelm Pieck Universität Rostock, verschiedener Fächer bei uns zu Gast haben, die aus ihrem Leben berichten und nicht so sehr über die institutionellen Dinge sprechen, sondern über ihre ganz persönlichen Entscheidungen, Leistungen und Entscheidungen. Und wie wir heute gehört haben, durchaus ehrlich genug sind, auch Ihnen, den Jüngeren, etwas über Selbstzweifel zu berichten. Ich glaube, kein Mensch ist ohne das. Aber je öller man wird, desto starrsinniger vielleicht und unwilliger etwas zuzugeben. Aber ich glaube, das Gegenteil hat Herr Moll heute bewiesen. Wir dürfen uns bedanken. Sie bekommen das Protokoll und wir hoffen, dass wir auch irgendwann etwas davon drucken können. Aber das ist noch ganz in die Zukunft geschrieben. Zunächst allen Ihnen, die Sie ausgeharrt haben, frohe Festtage, ein gutes neues Jahr. Wir werden uns hier wieder treffen und es wird auch weitergehen. Und in allem, es dient der Wissenschaft. Ich darf mich bedanken. Danke.